Owen Colfer. Die Faulzwillinge und der geheimnisvolle Jäger. Aus dem Englischen von Claudia Feldmann. Gelesen von Robert Frank. Hörbuch Hamburg Verlag, 2019. Prolog. Es gibt so einiges über die Welt zu wissen. Bestimmt ist dir klar, dass das, was du weißt, nicht alles ist. Obwohl die Menschheit sehr einfallsreich ist, gibt es Schatten, die so dunkel sind, dass deine Spezies sie nicht ganz durchdringen kann, wie zum Beispiel den Erdmantel oder den Meeresboden. Und in diesen Schatten leben wir, die Verborgenen, die magischen Wesen, die sich aus dem zerstörerischen Reich der Menschen zurückgezogen haben. Einst beherrschten wir Unterirdischen die Erdoberfläche, wie es jetzt die Menschen tun und wie es dereinst Bakterien tun werden, aber derzeit fühlen wir uns in unserer unterirdischen Zivilisation ganz wohl. Seit 10.000 Jahren haben wir unsere Magie und Technologie dazu genutzt, uns vor neugierigen Blicken zu schützen und Danu, die leidgeprüfte Erdmutter, zu heilen. Wir Unterirdischen haben ein Motto, das in großen goldenen Buchstaben in das Altarmosaik des Hei-Hei-Tempels eingelassen ist, und es lautet: Wir graben tief und wir halten durch. Aber es gibt immer wieder mal einen Ausreißer, der sich einen Teufel um unterirdische Mosaiken schert und unbedingt an die Oberfläche will. Meistens ist dieser Ausreißer ein Troll. Und in diesem speziellen Fall ist es ein Troll, der bald aus einem absurden Grund den Namen Whistleblower bekommen wird. Denn hier beginnt der zweite dokumentierte Zyklus der faulschen Abenteuer. Vorstellung der Widersacher. Der Böse? Lord Teddy Bleedham Dry, Herzog von Scilly. Plant jemand, einen Familienoberhaupt zu ermorden, ist es sehr wichtig, auch den Rest der Familie kalt zu machen. Denn sonst könnten die entsetzten Überlebenden auf die Idee kommen, sich blutig zu rächen oder zumindest in der nächsten Polizeiwache aufzutauchen und alles bis ins Letzte zu schildern. Diesem Thema widmet Professor Wolf Bain in seinem Handbuch für Meisterverbrecher, einem berühmt-berüchtigten Werk für angehende Missetäter, das kein seriöser Verlag herausbringen wollte und das der Verfasser nun selbst vertreibt, ein ganzes Kapitel. Es trägt die Überschrift »Mach alle platt, auch die Haustiere«. Ein gruseliger Titel, der die meisten normalen Menschen davon abhalten dürfte, es zu lesen, aber Lord Teddy Bleedham Dry, Herzog von Scilly, war kein normaler Mensch. Die schaurigsten Sätze in seiner Ausgabe des Handbuchs für Meisterverbrecher waren mit pinkfarbenem Marker angestrichen und das Buch trug die Widmung »Für Teddy. Von Meisterverbrecher zu Meisterverbrecher. Lass dich mal wieder blicken. Wolfie«. Lord Bleedham Dry hatte den überwiegenden Teil seiner gut 150 Jahre auf dieser grünen Erde darauf verwendet, so lange wie nur möglich auf ihr zu bleiben, anstatt in ihr begraben zu werden. In Fernsehinterviews behauptete er gern, er verdanke sein jugendliches Aussehen Yoga und Lebertran. Aber in Wirklichkeit hatte Lord Teddy einen Großteil seines ererbten Vermögens für Reisen kreuz und quer über den Globus ausgegeben, um nach sämtlichen legalen und illegalen Pülverchen und Mittelchen zu suchen, die seine Lebensspanne verlängern konnten. So hatte er unter anderem tonnenweise Weidenrindenextrakt geschluckt, Millionen von Antioxidantienkapseln eingeworfen, Gallonen von therapeutischem Arsen getrunken, sich die Cerebrospinalflüssigkeit der vom Aussterben bedrohten Madagaskar-Lemuren gespritzt, zahllose Portionen südostasiatischer Leberegel-Spaghetti hinuntergewürgt und fast einen Monat lang über einem aktiven isländischen Vulkangraben in der Luft gehangen, um sich die stärkenden Gase in die Leinenschorte blasen zu lassen. Diese und weitere extreme Praktiken, die nicht zur Nachahmung empfohlen werden, hatten Bleedham Dry in der Tat am Leben und munter gehalten, allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Die Lemurenflüssigkeit hatte seine Arme verlängert, so dass seine Hände jetzt unterhalb der Knie hingen. Durch das Arsen war sein linker Mundwinkel gelähmt und das Gesicht zu einer Grimasse hämischen Spotts erstarrt, und die heißen vulkanischen Gase hatten ihm den Hintern verbrannt, so dass er krummbeinig laufen musste wie ein Matrose bei schwerer See. Doch er nahm diese Nebenwirkungen gerne in Kauf, denn dafür hatte er keine einzige Falte im Gesicht, eine üppige Haarpracht, einen dichten schwarzen Kinnbart und natürlich die Kraft, die nötig war, um die beschwerlichen Wanderungen und Safaris auf der Suche nach weiteren lebensverlängernden Maßnahmen und Mitteln durchzuhalten. Aber Lord Teddy wusste nur zu gut, dass er bisher noch nicht den Jackpot geknackt hatte, was die Ausdehnung seiner Lebenszeit anging. »Ich muss den Quell der ewigen Jugend finden«, beschloss er eines Abends, als er in seiner Messingwanne mit den Zitteraalen lag, die angeblich ausgezeichnet für die Durchblutung waren. Wie sich zeigen sollte, fand Lord Bleatham Dry in der Tat den Quell der ewigen Jugend. Allerdings war es kein Quell im herkömmlichen Sinn, da die lebensspendende Flüssigkeit im Gift eines mythologischen Wesens enthalten war. Und die Familie, die er voraussichtlich aus dem Weg räumen musste, um daran zu kommen, war keine andere als die der Fowles aus Dublin, Irland, die generell nicht sonderlich erpicht darauf waren, ermordet zu werden. Und so begann die ganze bedauerliche Geschichte. Lord Teddy Bleatham Dry war zu der Überzeugung gelangt, dass es, wenn man etwas tun wollte, aber nicht wusste, wie es ging, das Schlaueste war, Leute um Rat zu fragen, die es geschafft hatten. Und so machte er sich daran, die ältesten Menschen auf der Welt zu befragen. Das war nicht so einfach, wie es klingt, selbst in Zeiten von Internet und wundersamen handlichen Kommunikationsgeräten, denn viele alte Leute verkünden der Welt nicht, dass sie die 100 überschritten haben, schließlich wollen sie nicht von Gesundheitsjournalisten und königlichen Glückwunschtelegrammen belästigt werden. Dennoch gelang es Lord Teddy im Lauf von 5 Jahren, ein paar dieser schwer zu findenden Oldies aufzuspüren. Allerdings erwiesen sie sich als entweder schrecklich tugendhaft, was ihm wenig nützte, oder vom Glück begünstigt, was sich weder nachahmen noch stehlen ließ. Bis er eines Tages auf einen irischen Mönch stieß, der ausgerechnet in einer kalifornischen Elefantenrettungsstation arbeitete, weil er es längst aufgegeben hatte, den Menschen helfen zu wollen. Bruder Coleman sah keinen Tag älter aus als 50 und war bemerkenswert fit für jemanden, der behauptete, fast 500 Jahre alt zu sein. Nachdem Lord Teddy ihm eine großzügige Dosis Natriumpentotal in den Tee geschummelt hatte, erzählte Bruder Coleman eine höchst interessante Geschichte darüber, wie die heilige Quelle von Dorky Island im 15. Jahrhundert, als er dort als Mönch gelebt hatte, zu ihren Heilkräften gekommen war. Teddy glaubte ihm kein Wort, aber der Name Dorky löste irgendwo in seinem Kopf eine Alarmglocke aus, die er jedoch fürs Erste ausblendete. »Der Trottel faselt Unsinn«, dachte er. »Ich habe ihm zu viel von dem Wahrheitsserum gegeben.« Da der angebliche Mönch zu benommen war, um irgendetwas mitzubekommen, nutzte Bleatham Dry die Gelegenheit, ein paar einfache Überprüfungen vorzunehmen, von denen er sich allerdings nichts erwartete. Als erstes knöpfte er das Hemd des Mannes auf und stellte überrascht fest, dass Bruder Colemans Brust von hässlichen Narben überzogen war, die zwar zu der Geschichte passten, aber noch keinen Beweis darstellten. »Gut möglich, dass der Idiot sich von einem seiner eigenen Elefanten hat aufspießen lassen«, dachte Lord Teddy. Andererseits hatte er im Lauf seiner 150 Jahre schon viele Wunden gesehen, aber noch nie etwas so Schauriges an einem lebenden Menschen. »Dann also mein zweiter Test«, dachte Teddy. Er zückte seine Gartenschere und schnitt Bruder Coleman kurzerhand den linken kleinen Finger ab. Schließlich log die Radiokarbon-Methode nie. Es würde einige Wochen dauern, bis die Ergebnisse aus dem Labor mit dem Beschleuniger-Massenspektrometer vorlagen, und bis dahin war Teddy längst wieder in England, genauer gesagt auf dem Familiensitz Childerblaine House, gelegen auf der Insel St. George, die zu den Scilly-Inseln gehörte. Von diesen Inseln wird behauptet, dass einer der verschiedenen Versionen der Legende um den heiligen Georg zufolge der enthauptete Leib des Drachen an der Küste von Cornwall ins Meer geworfen und zu den Scilly-Inseln getrieben wurde, wo er an einem Unterwasserfelsen hängen geblieben und versteinert sei, was eine hübsche Erklärung für den geschwungenen Bergkamm der Insel war. Lord Teddy saß gerade einmal wieder in seinem Verjüngungsbad, als er den Umschlag des Labors in seiner Post entdeckte. Lustlos schlitzte er ihn auf, da er fest damit rechnete, dass der Ausflug zu Bruder Coleman nichts weiter gewesen war als eine kolossale Verschwendung seiner kostbaren Zeit und seines schwindenden Vermögens. Doch beim Anblick des Ergebnisses setzte er sich so abrupt auf, dass mehrere Aale aus der Wanne schwappten.
»Allmächtiger!«
rief er aus, und seine dunkle Mähne waberte und knisterte von der elektrischen Ladung.
»Auf nach Dalkey Island!«
Der Bericht des Labors war kurz und sachlich, wie es bei Wissenschaftlern üblich ist. Das untersuchte Objekt, stand dort, ist zwischen 400 und 500 Jahre alt. Lord Teddy schlüpfte in seine Standardausrüstung, die aus hohen Stiefeln, Reithosen, einem Jagdblazer aus Tweed und seiner alten Militärmütze bestand. Dann belud er sein hölzernes Schnellboot mit allem, was für eine Observierung, wie die Polizei das heutzutage nannte, nötig war. Erst als er mit der Juventus schon mitten auf der irischen See war, fiel Lord Teddy ein, warum ihm der Name Dalkey so bekannt vorkam. Dort lebte doch dieser Foul. Artemis Foul. Der war nicht zu unterschätzen. Teddy hatte ein paar Geschichten über Artemis Foul gehört und sogar noch einige mehr über seinen Sohn Artemis den Zweiten. Gerüchte, sagte er sich. Gerüchte, Hörensagen und albernes Gewäsch. Und selbst wenn die Geschichten wahr waren, ließ er, der Herzog von Scilly, sich doch von sowas nicht von seinem Plan abbringen. »Ich werde das Gift dieses Trolls kriegen«, schwor er sich und gab Vollgas. »Und ich werde ewig leben.« Die Guten, relativ gesehen. Dalkey Island, Dublin, Irland. 3 Wochen später. Werfen wir einen Blick auf Miles und Beckett Fowl, die einen Sommerabend am Privatstrand der Familie genießen. Wenn man die oberflächlichen Unterschiede einfach mal ignoriert, Kleidung, Brille, Frisur und dergleichen, fällt auf, dass die Gesichtszüge der beiden Jungen sehr ähnlich sind. Aber nicht absolut identisch. Das kommt daher, dass sie zweieiige Zwillinge sind und darüber hinaus die ersten bekannten zweieiigen Zwillinge, die bei der Geburt zusammengewachsen waren, wenn auch nur vom Handgelenk bis zum kleinen Finger. Die Chirurgin trennte sie mit einem kurzen Schnitt ihres Skalpells und das Ganze hinterließ bei keinem der beiden irgendwelche Spuren, abgesehen von 2 gleich geformten rosigen Narben an der Außenseite der Hand. Miles und Beckett legten oft die Narben aneinander als Zeichen der Zusammengehörigkeit. Das war ihre Version des Abklatschens und sie nannten es Handkantenstups. Diese Angewohnheit war rührend, aber auch ein bisschen peinlich. Abgesehen von ihren Gesichtern waren die Zwillinge grundverschieden. Miles verfügte über einen IQ von 170 und war zwanghaft ordentlich. Beckets IQ hingegen ließ sich nicht ermitteln, weil er den Test zu nassen Kugeln zerkaut hatte, aus denen er die Skulptur eines missgelaunten Nagetiers formte, die er »stinkiger Hamster« nannte. Schon von ihren ersten Tagen an im Doppelbettchen war klar, dass die Zwillinge vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten hatten. Als sie zahnten, zerkaute Beckett einen Schnuller nach dem anderen, während Miles gedankenverloren am Radiergummiende eines Bleistifts nagte. Schon als er kaum laufen konnte, ahmte Miles seinen großen Bruder Artemis nach und bestand darauf, winzige schwarze Anzüge zu tragen, die extra für ihn angefertigt wurden. Beckett wiederum lief am liebsten so umher, wie die Natur ihn geschaffen hatte, und als er sich schließlich dazu überreden ließ, etwas anzuziehen, wählte er Jogginghosen aus Polyester, in denen er alles Mögliche verstaute, unter anderem seinen zahmen Goldfisch Gloop, benannt nach dem Geräusch, das er machte, oder von dem Beckett zumindest behauptete, dass es von ihm kam. Je älter die Brüder wurden, desto stärker prägten sich die Unterschiede aus. Während Miles immer pingeliger wurde, sich jeden Tag vom 3D-Drucker einen neuen Anzug auswerfen ließ und sein widerspenstiges tintenschwarzes Haar mit einem Gel auf Algenbasis zähmte, das sowohl die Kopfhaut pflegte als auch das Gehirn nährte, ließ Beckett die blonden Locken, die er von seiner Mutter geerbt hatte, ungehindert wuchern und schmollte nach wie vor, wenn er gezwungen war, sich etwas anzuziehen. Das Einzige, was er niemals ablegte, war eine goldene Krawatte, die einst Gloop gewesen war. Miles hatte den Goldfisch getrocknet, nachdem dieser das letzte Mal nach Luft geschnappt hatte und für seinen Bruder laminiert, und Beckett trug sie immer als Erinnerung. Diese Angewohnheit war rührend, aber auch ganz schön eklig.